Zum Wohl. Cheers. Susanne, cheers. Also hinter die Kamera, cheers. Ja. Geschätzte Bildungsträger, es ist wieder soweit, was uns sehr erschreckt hat heute.
Plötzlich war Freitag.
Plötzlich war Freitag. Das heißt, es ist Aufnahmetag. Wir sind nicht vorbereitet. Wir improvisieren wie immer.
Das, genau. Das ist jetzt genau. Nicht so ungewöhnlich.
Genau. Wir möchten reden über Alkoholismus. Nein, über Alkohol. Ich verwechsel das immer. Natürlich, wir möchten reden über gute Drinks, Bildungstrinken, tolle Zutaten. Und wir haben einen Tweet bekommen oder eine Empfehlung. Ich habe das vorher schon gesehen. Es gibt ein neues App. Ich bin noch gar nicht sicher, ob ich es richtig gut finde. Hast du es mal geguckt?
Ich weiß gar nicht, ob es für Android gibt.
Achso, du hast kein iPhone. Ne? Nee, es gibt
es nicht. Dieser, tut mir leid. Nein, gibt es nicht. Ne?
Also für die zwei Android-User unter unseren Zuhörern.
La la la.
Tut mir leid, aber für die iPhone-User, es gibt, das heißt Highball. Share and collect Cocktail Recipes von Studio Neat. Also einfach Highball in der. Und damit kann man seine eigenen Drinks-Rezepte also ganz flüssig erfassen. Da sind noch ein paar schon drin. Also ich finde es nicht schlecht. Ich habe es noch nicht so zu Ende getestet. Ich habe nur mal so angerissen. Das ist ein bisschen Werbung für die Jungs drin, die das machen. Die machen nämlich unter anderem dieses, das sieht man dann, wenn man es runterlädt, da sind so zwei kleine Werbefilme, die verkaufen einmal so eine Eiswürfelform, mit der man kristallklares Eis machen kann, aber auch nicht so richtig. Aber man muss sich das Video angucken.
Die da.
Genau, die da. Und irgendwas machen die noch mit Alkohol. Ich könnte reingucken, ich weiß es nicht. Also falls jemand seine Cocktailrezepte zu Hause verwalten möchte, empfehle ich das jetzt mal hier, ohne es zu Ende getestet zu haben.
Aber es gibt ja noch die andere App mit den lustigen alten Rezepten. Wie hieß die nochmal?
Achso, und dann gibt es, es gibt, das finde ich gar nicht schlecht, es gibt eine neue App von PDT. Das PDT, die Bar in New York, hat eine Cocktail-App rausgebracht. Allerdings muss man die bezahlen und ich weiß gar nicht, was die im deutschen Store kostet. Ich hatte einen Gutscheincode. Ich glaube, die kostet $9 oder so.
Ja, es gab auch noch diese andere mit den alten Rezepten, der die ganzen alten Bücher digitalisiert hatte.
Ja, die ist Welt. Das ist die beste App
überhaupt.
Das macht nämlich Martin Dudroff. Er ist auch der beste Cocktail-App-Programmierer der Welt. Ich hoffe, das trotzt jetzt nicht so nah, aber er ist super. Und die App heißt, die habe ich natürlich auch, die heißt Cocktails. Super.
Ja, toller Name.
Aber es heißt Martin's New and Improved Index of Cocktails and Mixed Drinks from the First Golden Age of the American Bar. Das ist doch mal ein Titel.
Yep.
So heißt das. Und das ist großartig.
Und alle anderen
muss man können aber immerhin noch die... Hat das Geld gekostet? Ja, ne?
Weiß ich nicht.
Doch, sicherlich.
Ich habe es ja nicht gekauft, mein iPhone.
Achso, ich habe sie gekauft. Das ist sehr gut.
Ja, sie ist sehr gut. Das habe ich gehört. Das habe ich auch schon gesehen.
Ja, sie ist sehr gut. Aber ich mein, ein paar Dollar kostet das oder Euro. Genau. So. Und dann, also das mal so als kleine Empfehlung vorweg für die digitalen iPhone-User unter unseren Hörern, weil die Android-User jetzt ein bisschen gedisst werden. Das liegt nicht an mir.
Das liegt auch nicht an den Marktanteilen.
Naja, okay. Ich habe Alkohol zugesandt bekommen. Ich dachte, den probieren wir vorweg. Ah, hebt das die Stimmung? Dann will ich trinken. Susanne, möchtest du auch ein Bierchen?
Ja.
Das ist nämlich Gin. Ach, man kriegt ja so viele Flaschen hier. Aber... Das Paket kam heute. Das hat mir jemand geschickt, den ich ganz. Kenne ich schon lange und ich finde ihn auch sehr nett. Der heißt Markus Lyon. Und den beschrieben wir Le Lyon. Also natürlich muss man den nett finden. Das Lustige ist, der verkauft sogar Schnaps und seine Firma heißt Lyon Spirits. Und da wird öfter auch. Ich kriege öfter Kunden, die fragen, machen Sie das? Nein, das sind wir nicht. Das ist, der macht das auch schon sehr lange. Der hat angefangen, glaube ich, wenn ich das richtig. Sonst wird er uns wahrscheinlich hoffentlich verbessern, irgendwo in Kommentaren oder so, mit absinthe.de oder, also der hat eine Absinthe-Seite gemacht. Der hat sich irgendwann angefangen, sehr für richtig gut gemachte Absinthe zu interessieren und hat, ganz tolle Brenner und kleine Hersteller in der, überwiegend in der Schweiz gefunden. Da werden sehr viel, natürlich auch in Frankreich und anderen Ländern, aber in der Schweiz werden sehr viel gute Absinthe hergestellt. Und ist damit in den ersten Jahren relativ groß geworden, hat mittlerweile sein Portfolio erweitert. Und macht jetzt halt, importiert im Ganzen Schnaps und Alkohol und Zubehör. Und das ist lyon-spirits.de. Und ist schon eine Seite, die ich ganz gut, weil die haben ein paar Sachen, die es sonst nirgendwo gibt. So zum Beispiel da dieses Gens Tonic, wenn ich das kann.
Aber das gibt es nicht bei Weinquelle oder so?
Nee. Das ist ein Tonic aus der Schweiz, was mit, ich glaube, mit Enzian aromatisiert. Mhm. Es ist nicht uninteressant, mhm, aber es bringt schon ein bisschen Eigengeschmack mit. Es ist auch nicht ganz unteuer, muss man sagen. Ich weiß nicht, was Produkt, weil hier steht, ich kann mal drauf drücken.
Was hatten wir nicht noch die Brand Gins auch einen mit Enzian?
Kann sein.
Doch, dann auch der Schweizer Gin.
Also das kleine Tonic kostet 2 Euro. Gut, da sind wir dann beim Stückpreis mehr als das Gin im Glas, aber es ist wirklich interessant. Kann ich empfehlen. Und dann importiert er zum Beispiel sowas. Er importiert Old English Gin. Mhm. Ich komme aus Dänemark und wird gemacht von den Jungs, die Geranium machen von Herrn Hammer. Mhm. Und ist gerade von irgendwelchen, es gibt ja immer so viele Wettbewerbe. Irgendjemand hat gesagt, das ist der beste Gin der Welt. Ich weiß mal nicht wer. Lassen wir mal so im Raum stehen, daheim mit dem
Telefon. Warum muss ich Old English Gin aus Dänemark nach, wo sitzt der, importieren, um es in Hamburg zu kaufen?
Das sind jetzt Fragen, die 2015 ein bisschen überflüssig sind, oder?
Ja.
Du trinkst Produkte aus Amerika und Trinidad. Das ist Angostura Bitter drin.
Ach so.
Die Zitronen müsste ich checken, wo sie herkommen.
Bestimmt Israel oder
so. Ja, wahrscheinlich Israel, ja. Und der hat mir einen Gin zugeschickt.
Achso, Susanne? Nee, so. Mhm. Einmal für das Kamerakind.
Und Susanne, ach Quatsch, jetzt sag ich schon Susanne, sorry. Cheers erstmal. Cheers, Markus, cheers, wollte ich sagen. Und zwar, was haben wir? Ich lese das mal vor.
Hui,
weil.
Riecht ja spannend.
Ich muss mal einen kleinen Soundeffekt einspielen. Mal gucken, ob ich das. Kleinen Moment.
Estancia Ojo de Agua.
Wie heißt das?
Ojo de Agua.
Okay.
Okay.
Was ist denn Ojo de Agua übersetzt?
Irgendwas mit Wasser. Was weiß ich denn? Ojo, ist es die Augen?
Keine Ahnung, ich krieg leider, ich glaube, es gibt den Soundeffekt nicht. Aber jeder kennt, aber hier doch, gibt's doch.
Ja.
Ach so?
Du musst das schon nicht sein.
Yes. Ladies and Gentlemen, Bildungsbrink präsentiert den. Das kommt nämlich von Dieter Meier und der hat Yellow gemacht. Das ist ein Gin von Dieter Meier. Ich finde Dieter Meier, ich habe den gar nicht persönlich, ich finde, aber ich
finde Dieter Meier hat eine Finca in Argentinien.
Genau, ich lese gleich hier aus der bunten Werbebroschüre lustige Texte vor. Ich habe den Gin nicht probiert, also ich fange mal an. Oliver Matter, das ist nämlich ein Brenner in der Schweiz, staunte nicht schlecht, als letzten Herbst sein Telefon klingelte. Huch, er staunte nicht schlecht. Und sich Dieter Meier bei ihm vorstellte. Als Weinliebhaber war ihm Meiers Rotwein schon geraume Zeit bekannt und als einer der größten Schweizer Musiker brauchte Meier nicht mehr lange erklären, wer er ist. Dieter Meier produziert seit gut 10 Jahren in Argentinien Bio-Weine von erlesener Qualität.
Mhm.
Trinken wir erstmal. So, bla bla bla, geht ein bisschen weiter. Wir haben sie kennengelernt, dann ist da irgendein komischer Spirituosenfachmann, Adrian Baumgärtner von der Paul Ulrich AG in Basel, also alles fest in Schweizer Hand. So, die haben jetzt beschlossen, wir machen Gin zusammen, Herr Meier, Bioproduzent
von Soweit so gut.
Coole Sau von Yellow früher. Das ist meine Generation. Das muss ich sagen, das verstehst du vielleicht nicht.
Naja.
Mit der Jugend, aber... Also, die raffiniert argentinische Note wird mit Schweizer Präzision in Kailnach gebrannt und kommt in Deutschland Ende März 2015 auf den Markt.
Kräuter, argentinische Note? Was? Mate oder was?
Ja.
Das riecht so ein bisschen nach...
Kräuter, Wacholder, Koriander, Zitronenschalen, Orangenschalen, Mate.
Mate,
ja. Angelika-Wurzel, Rosmarin, Lavendel und weitere Botanicals. 110 Gramm Kräuter werden pro Liter Getreidealkohol einen Tag mazeriert und anschließend dreimal destilliert. Besonderheit. Der Gin enthält etwa 15% eines Weindestillats, das vorher aus dem Puro genannten Malbec von Dieter Meier destilliert wird. Das muss ich jetzt verstehen. Also es gibt ein Weindestillat.
Und davon sind 15% im Gin.
Weil das ist nämlich, jetzt habe ich es verstanden. Von Dieter Meiers Farm Ojo de Agua stammen auch die aromatischen Brombeeren, aus denen Oliver Matter einen Geist destilliert. Jetzt wird es aber kompliziert, da fragen wir jetzt, der Geist hat nichts mit dem Gin zu tun. Dieser Geist, oh doch, wird dem Gin vor der Abfüllung ebenso zugegeben, hätte ich mal nichts gesagt. Rein doch, rechnerisch enthält ein Liter Gin damit etwa 100 Gramm Brombeeren.
Ojo heißt doch Auge. Ich habe mich gar nicht vertan. Ojo heißt Auge. Ojo de Agua, Wasserauge, was weiß ich.
Okay. Vielleicht also, weil ich habe mich gerade gewundert, weil es gibt die europäische Spirituosenverordnung für Gin und man darf nämlich nur 5% bei, ich glaube, es darf da nicht mehr dry
drin. Aber das ist ja auch die Schweizer Spirituosenverordnung.
Oh.
Nicht EU.
Aber wenn es in der EU gehandelt wird?
EWG. Naja.
Auf jeden Fall, was ich sagen will, es ist ja ein Trick, es ist ja nicht 15% reiner Wein. Das habe ich erst missverstanden, weil sie machen es ja so, es wird vorher aus dem Malbec ein Weindestillat gebrannt und das gibt man zu.
Also es ist einfach nur nicht neutral Alkohol.
Genau, ja, nicht nur Getreide. Und da ist auch ein Alkohol aus agrarischer Herkunft, ist nämlich gewachsen, darf man den für Gin nehmen. Aber es ist kein, also, anders als bei, wie heißt der Wein aus Deutschland, hier mit dem Riesling? Ferdinands. Die geben 4%
ach so, oder
5%. Die sagen nicht genau wie viel, aber bis zu 5%, das darf man.
Achso, die geben wirklich Wein zu.
Genau.
Das ist nicht nur aus Riesling gedestilliert.
Und zum Beispiel mein schwieriger Cousin Stefan Susen, der früher, wie heißt denn das nochmal? Madame Geneva gemacht hat. Die kippen in den roten, die kippen ja Rotwein dazu, angeblich 9%, und ich glaube, das ist nicht erlaubt, weil in der Ordnung steht nur 5.
Fischig.
Okay, jetzt bin ich gespannt, was er mir zugeschickt
hat. Also ich habe ihn ja schon probiert und ich muss tatsächlich sagen, er riecht so wie Mate am Anfang gerochen hat, Clubmate.
Ich habe nie in meinem Leben Mate getrunken, deswegen.
Sagen Leute, sie schmeckt und riecht wie eingeschlafene Füße.
Das finde ich auch nicht. Also hallo.
Das ist wirklich geil.
Eingeschlafene Füße hier. Okay, ich mach mal hier die Yellow-Musik
raus. Ja, bevor die Gamer uns
abmachen. Das ist übrigens die Yellow Carrera-Version, deswegen ist es nicht ganz der Original-Mix, das habe ich jetzt gemerkt. Okay. Du, Sammy, wie findest du den denn? Stimme aus dem Off. Du als alte Gin-Trinker. Also als Junge natürlich schon, aber jetzt nicht so.
Schwierig.
Ich finde nicht, dass er nach Mate riecht.
Ich habe noch nie mal die Mate getrunken, das ist jetzt was, was mir fehlt.
Du hast schon so viel Mate getrunken.
Der erste Mal Mate ist wie in Aschenbecher beißen.
Ist das ja, so? Ich. Zum Glück habe ich das noch nie getrunken.
Deshalb steht ja auch man gewöhnt sich dran.
Nee, der ist gut.
Ja, aber ich weiß nicht, warum er gut ist.
Also er hat auf jeden Fall so eine fruchtige Note, aber also Brombeer kann man nicht sagen. Also
ich schmecke da jetzt nicht viel raus. Also
ich finde ja schon so einen blumigen, floralen.
Ja, aber ich kann Nase das nicht den
Geschmack. Nee, ich kann das auch nicht. Kann das nicht so Sache. Manchmal hat man ja, dass man sagt, das ist eindeutig das. Kann ich hier jetzt nicht sagen. Da hat so ein bisschen Zitrusaromen. Bin der Alkohol, oder?
Ein bisschen koriandrig.
Ne? 43 Volumenprozent.
Ja.
Du denn?
Also, wow,
ich habe zufällig nochmal einen Tonic mitgebracht. Dann können wir das Kapitel abschließen. Ich finde halt Dieter Meier, also ich muss sagen, Flaschendesign hätte ich jetzt anders gemacht.
Ich finde es ganz schön.
Ja?
Ja.
Okay.
Also man muss ja nicht immer was Extravagantes machen, man kann ja auch mal schlichtes.
So als Yellow-Typ hätte ich jetzt erwartet, dass das ein bisschen mehr 80er und so ein bisschen.
Naja, wie viel mehr 80er als Fake-Tiefen-Dings hier mit Schatten kannst du sein mit Schraffur?
Glitzer.
Glitzer, ja. Vielleicht noch Regenbogen. Nein, ich finde das Design nicht ganz schön.
Also mit Fever Tree Tonic wird das schon sehr floral. Und auch sehr lieblich.
Ja, aber destilliert in der Schweiz. Sie nehmen die Kräuter und Früchte aus Argentinien, bringen sie in die Schweiz, destillieren es dort.
Mhm. Okay. Und das Weindestillat. Mhm. Und die Brombeeren. Nee, das Destillat aus den Brombeeren.
Das Weindestillat und das Brombeerdestillat.
Genau, und damit sind umgerechnet, das ist aber echt das, aber also das,
100 Gramm Brombeeren in einem Liter.
Was? Aber nur weil rückgerechnet das Destillat.
Ja, ja.
Also meine Herren. Schon ein bisschen eigen, finde ich. Mhm. Ich finde, man kann das kräutrig nennen.
Ja, kräutrig, genau, so ein bisschen bitter auch schon.
Bisschen herb. Wobei Phantom, Fever Tree eigentlich eher ein. Wollt ihr auch teilen?
Der Fever Tree ist ja nicht so das.
Ist ja eigentlich ein mildes, süßes Tonic.
Eben. Also auf jeden Fall interessant, ungewöhnlich. Und auch irgendwie ganz schwer zuzuordnen.
Ja.
Weißt du, was dir Spaß kosten soll?
Nee. Vielleicht kannst du mal hier deinen Computer fragen oder so. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon auf dem Markt ist, aber.
Monte Agua Dry Gin.
Also ist auf jeden Fall nicht schlecht.
Also es soll ja angeblich im März auf den Markt kommen.
Ja, es ist ja schon April.
39 Schweizer Franken für einen halben Liter. Mhm. Also der typische.
Stolzer Eidgenossenpreis.
Ach.
Wie man das so macht neuerdings.
Ist ja jetzt auch nicht kein ungewöhnlicher Preis.
Also Also sehr kräutrig. Mhm. Ich glaube, oh, könnte mir schmecken.
Aus den feinsten argentinischen Zutaten und Gewürzen.
Ja. Das wissen wir jetzt ja schon. Ne? Okay. Ich könnte mir, was ich mir sehr gut vorstelle, ist das zu mixen. Also irgendwie so als Sauer. Irgendwas.
Sauer,
sowas. Ja. Fizz. Könnte, glaube ich, so ein Aroma reinbringen, was man normalerweise
macht. Silberfizz.
Sowas.
Da würde ich dann gut. Ja.
Was ich aber lustig fand, jetzt war die Geschichte dazu ist nämlich folgende. Als ich das kriegte, dachte ich, Moment.
Prototyp Nummer 42.
Genau, ich habe hier den Prototyp Nummer 42, weil Herr Matter hat schon mal Gin gemacht. Und zwar war das Established 1920. Wann ist denn dieser Gin? Wann habe ich den nochmal gekriegt? Das war irgendwann. Da hatte das
Lilly auch schon
auf. Ja, eigentlich brauche ich einen Eingangsstempel auf die Flaschen. Weil hier steht es nicht drauf. Wann hat er das denn gemacht? Ich schätze mal so 2008. Hm.
Also gerade
so. Hat Mark, oder 2009, wie gesagt, Markus kann ich verbessern.
Ja, zwei nachher. Ja.
Da hat Markus mir nämlich angerufen und gesagt, komm, wir machen jetzt Gin. Und man muss dazu sagen, der Matter ist sehr berühmt, das ist eine Koryphäe im Absinthbereich. Mhm. Und macht zum Beispiel, damit ist Markus auch ziemlich bekannt geworden, die machen für irgendeinen Heavy-Metal-Typen einen Absinth. Und zwar ist das nicht Iron Maiden, aber so ähnlich so groß. So ein
Blind Guardian, Iron Maiden.
Aus auf seine Website. Ich müsste auf seine Seite gucken, was aus hier aus, ich weiß es nicht. Und der ist auch sehr berühmt geworden und damit ist auch seine Company ein bisschen.
Ach, guck, das iPhone hat jetzt auch diesen. Ah ne, das ist Chrome.
Was?
Dieser Switcher? Hä? Der ist ja mal 1:1 angekupfert.
Ja, ja.
Ja, ja.
Erzähl's. Wen es interessiert. Wie heißt denn der? Absinth. Egal. Damit ist er sehr, und der Herr Matter ist, ne? Also der Absinth ist sehr berühmt geworden, Matter ist eine Größe.
Das ist auch ein sehr schönes Prototypen-Label aus dem Farbdrucker, aus dem Laserdrucker.
Ich möchte dazu betonen, das ist der Prototyp Nummer 42.
Sehr schön.
Nummer 42. Das ist nur, was mich daran erinnert hat, weil ich habe ihn früher fand ich ihn ganz schlecht. Ich dachte jetzt, nach so vielen Jahren Gin trinken, probiere ich ihn einfach mal. Schon 8 Jahre her. Sechs oder fünf. Ganz komisch.
Klingt spannend.
Findest du?
Spannend muss noch nicht groß positiv
sein. Ich weiß nicht, ob der vielleicht der Prototyp hier nach 5 Jahren in meinem Büro gelitten hat. Ganz, ganz ungewöhnlich für.
Ist der einen funktionierenden ausgesunken?
Nee, hier mein Glas, weil ich es reingekippt habe. Das war schon leer, was reingekippt habe.
Warte, sag noch nichts.
Ich habe nichts gesagt.
Okay, ja, also.
Also, man kann das trinken, aber ich fand das seinerzeit
nicht. Aus der Flasche riecht nicht so
gut. Sehr rough, sehr. Noch nicht so elegant. Aber es ist lustig, jetzt Jahre später, das neue Produkt finde ich sehr gut. Oyo de Aqua Dry Gin. Heißt das Oyo oder Ojo?
Ojo.
Ojo.
Ojo. Ojo. Hm. Gute Frage.
Denn du bist hier der. Na, jetzt scheint der Gin bei dir angekommen zu sein, im Geschmackstest.
Also, schön, ja,
dass ihr das auch festgehalten habt.
Mit Ruff, ja, kann ich zustimmen.
Also, der heißt, den gibt's, ich glaube, den gibt es hier auf dem Markt. Das war die 48-Volumen-prozentige Variante von Matters London Dry Gin.
Der erinnert mich an irgendwas.
Prototyp 42 hat mir noch seinerzeit.
Das ist Haselnüsse oder so.
Stimmt das.
Altes Hanuta.
Bei solchen Beschreibungen fragt man sich, warum du alte Hanuta kennst.
Das willst du gar nicht wissen.
Hast du mal irgendwie so einen Turnbeutel ausgepackt, der 10 Jahre lang
gebraucht hat? Oh, Hanuta!
Schmeckt immer komisch. Ja. So. Also. Vielen Dank für die Zusendung. Oyo de Aqua Dry Gin. Finde ich ganz interessant. Kräutig, wie gesagt, wieder einer dieser Dins, die natürlich nicht ganz preiswert sind. Leon Spirits heißt der gute Mann, Markus. Man kann aber drauf gehen, weil die haben auch sonst ein paar gute Produkte.
So wie Gummi riecht.
Ja, also den Prototypen bitte nicht bestellen, gibt's ja Leute mehr. So, wir haben Post bekommen.
Genau, den musst du mir jetzt bitte vorlesen.
Wir haben in alter Manier 2 handgeschriebene Seiten aus Lüneburg bekommen. Von, ich sage jetzt mal, Jan, mehr verraten. Mhm. Postgeheimnis hier. Und Herr Bauer hatte Probleme, das zu lesen. Er war so, das ist nicht digitales Geheimnis. Ich habe mir das ordentlich gescannt, zugeschickt, aber nein, keine Response. Ich lese das mal vor, ich versuche das mal. Das erinnert mich so ein bisschen an Süterlin, das ist die alte Schrift meiner Großmutter.
Das, ja, danke, Süterlin kenne ich.
Ist, aber ich finde es eine tolle Handschrift, also alles gut. Also erstmal vielen Dank. Sehr geehrter Herr Bauer, sehr geehrter Herr Meier, wir drei haben bereits fast 30 Stunden gemeinsam im Internet verbracht.
Ja, da kann ich es auch noch lesen.
Sie besprechen die Konserve und ich höre sie ab.
Auch das.
Ich durfte einige Folgen des Podcasts hintereinander hören, um etwas aufzuholen und warte Woche für Woche auf die nächste Folge.
Wir auch.
Als Sherlock Holmes und James Watson der leichten Trunkenheit erreichen sie mich wunderbar. Ich darf sagen, die Weinquelle hat durch ihren Blog über meinen direkten Einkäufe bereits einiges an Umsatz gemacht.
Wenn die Weinquelle das sieht,
und so hört da einstehen,
hört, sieht.
Ich nehme auch Freiware, Herr Lühmann.
Ja, also
gut, ich brauche keinen
Kontakt. Ganz umgänglich.
Als Trinknovize, besser als Bildungstrinknovize, erarbeite ich mir erst langsam den Zugang zu einer Bar. Aus Lüneburg kommt, hat mich der Weg kürzlich doch in den Trinktempel de Lyon geführt. Ein schöner Besuch.
Was, wo es war nicht Trinktempel?
Der.
Da. Ah ja.
Wie wird das geschrieben? Es wird nicht der letzte gewesen sein. Gut zu hören. Hier vor Ort ist es dann doch, was das Klassik-Bar-Segment angeht, etwas dünn. Zum Thema Ihres Podcasts. Mich würde ein Thema vom Rande des Spektrums interessieren.
Jetzt bin ich gespannt, weil der Doppelpunkt am Ende der Seite ist. Das ist der Spannungsbogen ist so gespannt.
Zweite Seite. Haben Sie einmal Lust, über die Grenzen der Feier, also die Grenzen von Barleben und Alkoholkonsum zu sprechen? Herr Bauer überlegt noch, ob er Lust hat, das sich an seinen Augen. Doch die meisten Bildungsträger werden sich an der einen oder anderen Stelle einmal gefragt haben, wann ist es zu viel? Woran merke ich, dass ich da mal etwas runterschrauben soll? Was ist also Ihre Haltung zum Genuss und zum Trinken? Oh, es geht um Haltung, das ist gefährlich.
Schwierige Sache.
Großes Thema.
Haltung muss erstmal
Haltung
gewonnen werden.
Ja, genau. Müssen wir gleich erarbeiten. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ihnen dazu etwas einfallen könnte. Sehr geehrte Herren, an dieser Stelle zum eigentlichen Grund des Briefes und der Begründung der Form derselben. Ich möchte Ihnen meine Wertschätzung, Dankeschön, für Ihre Mühen ausdrücken und mich recht herzlich bedanken. Jetzt kann ich nicht. Achso, Entschuldigung, lieber Jan, tut mir leid. Ich schätze Ihre Arbeit an dem Podcast sehr. Insofern verdient ein klassisches Thema und eine klassische Bar eine klassische Form der Zuschrift.
Oh, deswegen das ist aber der Brief.
Jetzt verstehe
ich.
Sehr gut, sehr gut. Trotz der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ist weniger manchmal mehr. Natürlich nicht beim Alkoholanteil eines Trinks.
Im Le Lyon, im Le Lyon
steht jetzt. Natürlich nicht beim Alkoholanteil eines Trinks im Le Lyon, wie ich lernen durfte. Sehr angenehm. Sehr Grüße gut. Aus der niedersächsischen Provinz. Ihr Jan. Mhm. Ja, das freut mich sehr. Vielen Dank, Jan.
Niedersächsische Provinz, da kannst du dir auch was zu sagen.
Das möchte ich nicht. Obwohl, es hat viel mit dem Trinken zu tun, das stimmt.
Ja, genau. Mhm. Ja, wann ist zu viel?
Das hat er jetzt noch mal geschrieben. Was ist die Haltung zum Thema Genuss und zum Trinken?
Ja, Genuss ist gut und Trinken ist ein guter Weg dazu.
Jetzt machen wir es aber sehr einfach, Herr Bauer.
Jetzt können wir ja elaborieren.
Wenn du mir erklärst, was elaborieren ist, dann mache ich das auch.
Zu das Wort, weiß nicht.
Ich weiß es wirklich nicht.
Ja, klar.
Nein!
Was?
Das weiß ich nicht. Ich kann mein Telefon hier nehmen, ich weiß es nicht.
Wir können das jetzt weiter erarbeiten und weiter ausformen.
Hätte er es so gesagt,
hätte
ich es verstanden.
Ja, okay. Hatte.
Aber ja, sorry, oder? Haben wir da eine Haltung zu?
Nee, klar, wenn Haltung
ich habe da ganz
schwer, natürlich habe ich da eine Haltung zu formulieren.
Genau, also. Das ist manchmal, wenn man nicht so drüber nachdenkt, wir haben uns jetzt ja nicht vorbereitet.
Würde ich sagen, man merkt es halt, aber man merkt es aber nicht mehr nicht. Es gibt so Spezialisten, die dann halt vom Stuhl fallen.
Ich glaube, es gibt, vielleicht trennt sich hier das Bildungstrinken-Podcast, weil Herr Bauer ist ja noch der viel vor der Bar trinkt.
Also ich will damit nicht sagen, dass ich bin der viel hinter der Bar.
Ach so. Ich bin der das sozusagen ja verabreicht. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche, ich glaube, dann ändert sich das Spektrum etwas oder die Ansicht, die Haltung dazu.
Naja, es gibt ja noch ein ganz großen Bereich von eigentlich schon zu betrunken und noch nicht sichtbar nach groß außen. Also vom Stuhl fallen, aber schon nach, eigentlich hast du zu viel getrunken. Mhm. Bei einigen Leuten.
Naja, weil eigentlich ist Alkohol ja Droge und Suchtmittel. Und ich finde. In der Einfachheit finde ich es eher abstoßend.
Also Wirkungstrinken, eine Pulle Wodka für 3,50 und...
Genau. Ja. Daran finde ich keinen Reiz.
Nee.
Da finde ich, ich muss auch gestehen, Ich glaube, ich trinke nicht wegen des Rausches. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ne, stimmt nicht ganz. Mach ich doch. Nee, manchmal schon. Stimmt.
Rausch ist ja auch ein breites Spektrum. Ja. Es gibt ja diesen leichten Rausch, der irgendwie angenehm und beschwingt ist. Und es gibt dann diesen harten Absturzrausch. Und die Zeit kurz davor, wo man dann einfach auch am Ende nichts mehr von hat. Und ich glaube, Alkohol ist genau wie alle anderen Drogen so, dass man es halt nicht unbewusst oder auf Teufel komm raus konsumieren sollte, sondern eben für einen bestimmten Effekt. Und der Effekt sollte vermutlich nicht sein, dass ich mich am nächsten Tag an nichts erinnere und in irgendeine, keine Ahnung, auf dem Bürgersteig aufwache oder so.
Ich glaube, Bürgersteig habe ich noch nicht geschafft. Nee. Nee, aber
Straßenkram.
Zu Hause aufwachen und nicht mehr so ganz wissen, dass das mir auch schon passiert. Das stimmt, ja.
Ja.
Das stimmt. Ich trinke jetzt mal ein Glas Wasser bei dem Thema hier. Ich bin zu ernst hier, ich muss ein Glas Wasser trinken.
Ja, also dadurch, dass Alkohol eine legale Droge ist, wird es, glaube ich, oft auch benutzt, um, keine Ahnung, mit irgendwas umzugehen, das einen gerade belastet. Das ist natürlich blöd, wenn man sich in irgendwelche Art von Drogen flüchtet. Das ist immer eine schlechte Sache. Also wir haben es ja auch im Podcast auf der Republika schon ein paar Mal gesagt, es kommt sehr auf die Intention an dabei, auf den Kontext. Mhm. Wenn ich eine Bar aussuche, ich sage, ich will jetzt eine schöne Bar, weil ich guten Alkohol trinken, weil ich gute Cocktails will, so wie es Lyon zum Beispiel, dann ist es eine andere Sache, als wenn ich sage, ich will mit Freunden ausgehen und halt trinken und Spaß haben und irgendwie sozial groß aktiv sein, als wenn ich sage, ich kaufe mir einfach im Supermarkt eine Flasche billigen Korn und hau mich weg. Also es ist ein ziemlich breites Spektrum.
Absolut. Also ich glaube, was ich immer faszinierend finde an der Droge, Alkohol oder an Alkohol trinken, ist dadurch, dass es ja zum Glück noch legal ist, mhm, wenn auch mit einigen Auflagen, das ist auch, denke ich, größtenteils okay, dass man es versucht ein bisschen zu...
Ja.
Wobei es ist ja eigentlich egal, in Deutschland ist ja alles okay, jeder zum Glück, also ich finde das von dem Alter ja okay, aber, aber sonst gibt es ja eigentlich keine großen Auflagen, was das angeht.
Genau.
Und ich finde tatsächlich, was mich daran so reizt, ich glaube, es geht nicht ohne Drogen, ich glaube, der Mensch kann nicht ohne Drogen und ohne gelegentliches Flüchten.
Ich bin auch sehr dafür, dass alles legalisiert wird. So.
Das bin ich nicht, aber...
Das wäre nochmal eine eigene Folge.
Das wäre nochmal eine eigene Folge. Aber was ich an Alkohol so interessant finde, ist, es ist halt eine über Jahrtausende entwickelte Kulturform und die Bar ist ja eine der Spitzen davon. Mhm. Wir haben also etwas, was eigentlich verboten ist und eigentlich, wenn man das nicht... Also es ist ja schon eine hässliche Fratze. Also einfach Leute, die sich saufen, sind in der Regel nicht besonders ansprechend für mich.
Aber das kannst du halt mit allen möglichen Drogen machen.
Ja klar, auch aber Alkohol ist die einzige, die so weit kultiviert und so weit verfeinert wurde, ja sowohl in der Produktion, welchen Aufwand die Leute da betreiben, wie umfangreich und wie komplex das mittlerweile geschieht.
Aber denke auch an die Prohibition, wie einfach man das machen kann. Also mal schnell was destillieren ist halt.
Ja, genau. Ja. Ja, das geht ja nach wie vor. Also wir leben ja sozusagen in der Bar wahrscheinlich am Rande eines Spektrums und kriegen das nicht mit, weil ich glaube, den Großteil der Alkoholproduktion sind wahrscheinlich nach wie vor die billigen Millionen Liter für irgendwas.
Klar, aber da siehst du halt auch schön, dass Prohibition nicht funktioniert. Wenn den Leuten die Drogen wegnimmst, dann machen sie halt irgendwie selber oft eine schlechtere oder billigere Tour.
Genau, und deswegen finde ich zum Beispiel, je mehr das, es wird ja immer mehr verboten im Moment. Mhm. Es gibt ja so Ansätze, also Prohibition ist ein bisschen viel, aber es gibt ja immer mehr Ansätze, das zu verbieten und zu reglementieren und Werbeverbot, wo ich zum Beispiel als Bar immer sage, finde ich super.
Werbeverbote sehe ich auch nicht das Problem.
Für mich großartig, weil automatisch würden Millionen von Euros frei werden von der Industrie und die werden frei für Barkeeper und Bars. Also würden es vielleicht ein paar Fachmagazine sterben, aber das ist nicht mein Problem. Ich hätte eine Menge Spaß, wenn das Alkohol-Werbeverbot durchkommt. Ist jetzt ein bisschen eigennützig.
Klingt jetzt ein bisschen egoistisch.
Ja, aber man muss das auch mal egoistisch
sein. Ja.
Das ist gar nicht so das große Problem, aber es wird ja immer mehr reglementiert. Und eigentlich finde ich es schade, weil ich finde es so, es ist ja, wenn man es kann, ich glaube, es geht nur darum, sozusagen, ich glaube, man muss lernen, mit Drogen umzugehen. Und Alkohol ist eine davon. Und die ist sehr, sehr weit kultiviert worden. Und da gibt es sehr viel feine Schritte und Steps. Es geht ja sehr viel, deswegen machen wir auch Bildungstrinken um
Qualität.
Um Qualität und um sich auskennen und über Kennerschaft. Ist jetzt vielleicht etwas vermessen, weil man fühlt sich ja so ein bisschen so, als wenn man auf der nächsten Stufe steht und über den Dingen. Man fühlt sich nicht mehr so doof wie der komische Mann, der mit der Flasche Korn sich einfach nur betrinken will.
Das ist eigentlich.
Wobei manchmal gibt es natürlich, ich glaube, manchmal ist Bildungsring auch kaschierend. Also nicht unseres, aber es kenne ich aus der Bar.
Kann Barkeeper
auch immer abschließen. Genau. Natürlich. Also natürlich, es gibt so Leute, die dann sagen, Hauptsache ich trinke teuer und gut, aber ich habe trotzdem kein Benehmen, kein Style, kein Umgehen.
Also was ich denke, was wichtig ist, was so Reglementierung angeht, ist, dass es irgendwie eine Qualitätssicherung gibt. Und das macht ja Staat und EU oder wer auch immer ja mit diesen ganzen Verordnungen schon zu einem sinnvollen Teil. Also dass ich weiß, wenn irgendwie Gin draufstehen wird, ist irgendwann mal geprüft, dass das so und so funktioniert und dass ich nicht plötzlich blind werde. Mhm. Also das ist schon ein Vorteil, aber
wenn ich ja zu scherzen müssen,
ne? Ich brauche nicht geblendet. Genau. Und Einschränkungen, was Werbung angeht, finde ich auch okay.
Wie gesagt, weil das stört mich alles nicht. Schwierig finde, ist dann wirklich, wenn das sozusagen noch da reglementiert wird. Und es gibt ja schon sehr schräge Gesetze. Also einmal fragt Jan ja sozusagen nach der natürlichen Grenze des Trinks, die man selber erarbeitet für sich. Aber es gibt ja für uns als Barkeeper, es ist ja ein Widerspruch. Zum Beispiel, wir dürfen ja niemanden überservieren. Mhm. Das heißt, ich bin immer permanent in der Haftung, wenn jemand sich bei mir betrinkt und sich sehr betrinkt, dann fällt es auf mich zurück und ich bin eventuell in der Haftung.
Wie?
Wenn Herr Bauer sich in meiner Bar,
hypothetisch gesprochen,
was er nie machen würde, so sehr betrinkt, dass er, keine Ahnung, danach, ich sag's mal,
auf dem Rathaus mal kandaliere oder
vielleicht einen Unfall hat oder verunglückt oder selbst, ich weiß nicht genau, wie da die Grenzen, ich glaube, das ist auch sehr, da gibt es noch Graubereich, aber technisch bin ich in der Haftung.
Aber wenn ich mich ins Auto
setze, es gibt ja ganz andere Länder noch, zum Beispiel Schweden und so, was ganz extrem ist, wo man zum Beispiel jede Stunde muss man garantieren, dass die Gäste, man muss jede Stunde ein Glas Wasser den Gästen servieren. Man darf, das war in Australien, genau, da war jetzt ein neues Gesetz, dass sie jede Stunde dürfen sie für 15 Minuten lang keinen Alkohol servieren.
Das, okay.
Damit die Leute, das ist ganz schräge Gesetz.
Das finde ich schon ein bisschen sehr paternalistisch.
Ja, aber es wird immer mehr. Und das ist schon so, es geht schon in die Richtung, wir reden jetzt erstmal von der staatlichen Seite, gar nicht von dem, was man selber für sich erarbeitet, aber es wird immer mehr verboten und kontrolliert. Ich glaube nicht, dass es sich in irgendeiner Form auch in Deutschland wieder entspannen wird.
Ich würde einfach sagen, Leute sind selbst verantwortlich, was sie machen.
Ja, das,
ich finde,
das sehen auch die Leute nicht so.
Ja, aber auch wenn es irgendwie heißt, es verschmindert Schuldfähigkeit wegen Alkohol, naja, werden den gezwungen, Alkohol zu trinken. Also, weiß nicht.
Aber, also ich finde es zum Beispiel,
mag ich nicht.
Na, aber ich finde es zum Beispiel teilweise in Ordnung, dass man sagt, okay, das musste ich auch lernen als Barkeeper, und das macht man natürlich am Anfang nicht richtig, und das ist auch schwierig, Gästen zu erklären, dass man ihnen jetzt keinen Alkohol mehr serviert. Mittlerweile habe ich da gar kein Problem mit. Das läuft mir sozusagen ganz leicht von der Zunge. Und wir machen das meist, Herr Kappes hat das auch ganz gut drauf.
Wie macht man das? Gibt man ihnen einfach was ohne Alkohol?
Es gibt verschiedene Methoden. Manchmal betrügen wir offensichtlich. Ja. Also wenn man denkt, das ist eine Gruppe.
Ich habe einfach ein Limo hin und dann merkt es
eben. Hier sowas. Das ist eine Gruppe von 5, 6 Leuten. Jeder bestellt Gin Tonic und man hat einen dabei und sagt, der braucht wirklich keinen mehr. Aber das jetzt auszudiskutieren, kriegt er einen Tonic mit Narzisse und Bitter, das merkt er gar nicht. Der hat nämlich eh schon so weit vorne.
Ja.
Das ist vielleicht eine moralische Frage, ob man das jetzt berechnet. Man könnte das ja den einen Gin Tonic auf der Rechnung fehlen lassen, wenn man sich moralisch vertretbar fühlt. Aber eigentlich hat man dem Mann ja geholfen. Oder der Frau, dann weiß man nicht so. Ich glaube, das ist ja nicht Agenda
und ja, okay.
Ich hatte vor kurzem eine Gruppe von es war übrigens sehr lustig. Es waren 5, 6, 7 Gäste, die kamen sehr spät und die ersten beiden, ich kannte so diese Gesichter, also das hat man ja oft an der Bar, man kennt das Gesicht, ich habe den schon mal gesehen, also wirken auch jetzt, also man merkt, okay, die Nacht, das war nicht der erste Drink, den sie hatten, aber die wirken jetzt auch nicht komplett betrunken. Dann kamen die zu dritt rein, ich frage, sind sie zu dritt, dann kamen sie rein, nee, da kommen noch 4, die kamen wohl im Eck und das waren 4 von den, oder 3 oder so, kamen aus einem skandinavischen Land. Und sprachen auch nicht unsere Sprache, aber die waren auch schon richtig böse dabei. Das waren deren Gäste. Und die hatten jetzt mal die Freiheit in Deutschland genossen,
ja, des
Preisvorteils hier. Ja, ja. Haben die mal richtig zugeschlagen. Und die sahen schon ganz anders aus. Ach, Herr Baum scheint der Gin zu schmecken. Man sieht, da wird großzügig nachgedacht.
Hallo.
Das war erst noch ein warmes Tonic. Ob das heißt, können wir hier stehen am Brettchen. Da ist auch noch was.
Ja. Sehr gut.
Und diese 4 setzen sich nun dazu, und dann dachte ich schon, Mist, ich dachte mir, mein Gott, das war ein Fehler. Ich hätte denen sein müssen, an der Tür. Einfach natürlich an der Tür zu klären. Dann macht man es in der Regel so, dass man sagt, Entschuldigung, wir haben den Eindruck, der Abend war heute schon gut, also hier können wir nicht mehr weitermachen. Und man muss
natürlich nicht machen,
was man nicht machen kann, sagen, die sind ja betrunken, weil das ist ja unser Geschäft.
Also ja.
Wir auf der einen Seite, das ist ja auch komisch, wenn sich Leute hier betrinken und sehen dann irgendwann zu sagen, jetzt ist gut. Und was ist denn das für ein Spiel? Erst nehmt ihr mir 150 Euro ab. Jetzt darf ich nicht weitermachen oder was? Das ist natürlich eine Gratwanderung.
Ja, wenn sie das selbst nicht kontrollieren können oder einschätzen können. Und ihr an der Haftung seid, ist es ja auch Pflicht.
Ja,
es also ist nicht nur auch, gesetzlich, es ist ja auch einfach auch moralische.
Ja, es ist gar nicht so unbedingt. Ich glaube, es ist eher so eine Eigenmoral, die man ja entwickelt und sagt, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Ich habe selber in meinem Leben sehr viel getrunken und auch Abende gehabt, die ganz böse waren. Und deswegen kann ich es, glaube ich, ganz gut einschätzen. Mhm. Also gewinnen wird man mit so einem Abend nicht mehr. Das, ab einer gewissen Grenze ist das klar.
Ja, und ich meine, du kannst ihn dann auch...
Den trinke allerdings nicht mehr. Ja, genau, der sieht das genau ganz anders.
Und dann kamen diese und setzten sich hin und dann ging der eine gerade zu den Waschräumen. Das dauerte auch sehr lange. Und dann bin ich erstmal so hinterher. Ich denke, na, was, ich muss erstmal die Situation sortieren. Aha. Wo sind wir hier? Und dann kämpfte der Mann sich wieder so nach oben auf der Treppe. Ich ging dann so hinter mir, hat das gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, na, war ja eine relativ steile Treppe. Mhm. Und dann hat er es so alleine doch noch geschafft in den ersten Stock. Und dann dachte ich, wir hatten ihn ja noch gar nicht serviert. Dann bin ich halt am Tisch und hab mit den drei Deutschen, die ich erkannte, gesprochen. Ich sag, überhaupt kein Problem, wir können ihren zwei Gästen, also zwei davon waren sehr angeschaut. Ich sag, ich serviere denen auch gerne Limonade oder Kaffee, ich kann denen nur kein Alkohol mehr servieren. Das ist,
ja. Okay, also in Gruppen ist es etwas anderes.
Kannst du mit das Interessante da war, die Dänen sind komplett ausgerastet. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob es Dänen waren, aber die Skandinavier, sonst will hier keine Länder, aber die sind komplett ausgerastet und habe mich beleidigt und es gab viele englische Beleidigungen, einige kannte ich noch nicht, muss ich erstmal schauen.
Warten Sie kurz mal.
Ja, waren Sie an der Tür so, you fucker, you're such an asshole, you're arrogant, ja, ja.
Okay, dann ist ja sowieso der Abend gelaufen.
Ja, aber das da ist die Straße. Ja, ja, das ist halt eh egal. Man nimmt es nicht persönlich. Und was ich lustig fand, die anderen drei haben aber gesagt, ja, kein Problem, tschüss. Die sind geblieben. Das fand ich cool.
Okay.
Ja, gut. Irgendwie waren das vielleicht nicht so gute Freunde.
Ja. Dann, aber wenn du mit so Leuten weggehst und die werden plötzlich so anstrengend, dann.
Ja, man ist ja vielleicht in der Gruppe auch in der Kollektivhaftung, weiß ich nicht. Aber natürlich nicht nach außen, aber intern.
Ja, aber irgendwann hast du auch keinen Bock mehr auf den Stress.
Ja, aber wir sind da in der Haftung, das ist tatsächlich, glaube ich, das, was man lernen muss und sicherlich auch als privater Gastgeber. Ist natürlich einfach eine Erfahrung. Ich meine, die Bar hört sich natürlich toll an und das, was wir im Lyon machen. Feingeistige Getränke zu servieren und tolle Spirituosen und
seriöse,
aber wir haben natürlich auch ganz viele andere Seiten, über die wir nicht reden. Mhm. Wenn man dann irgendwie, wenn jemand sich erbrochen hat oder das sozusagen auf dem ganzen Treppenhaus verteilt und Schlägerei und ich meine, das ist hier, da habe ich doch noch eine richtige Schlägerei.
Nee,
genau nicht, also eben Lüni auch nicht, aber es gibt ja verschiedene Facetten der Nacht.
Ja.
Und das sind natürlich Sachen, über die man nicht so viel redet, die gibt es hier natürlich auch.
Mhm.
Und man hat dann ja auch, das ist vielleicht auch für einen privaten Gastgeber, man, wie gesagt, man hat ja auch dann, eigentlich hat man ja schon selber die Erfahrung, es macht halt irgendwann einfach keinen Sinn mehr.
Und nee, es macht doch keinen Spaß mehr, auch hinterher nicht. Irgendeiner muss es ja auch auf
wegwischen.
Ja, ihr habt ja auch keinen Speibecken, ist ja auch schon mal klar, dass ihr...
Entschuldigung, nee, wieso bin ich ja Dorfgast?
Ja, genau.
Mit dem Jugendtanz. Hier ist die Tanzschule und der
andere. Genau, da ist
die Speibecken. Bei den Abi-Partys haben wir noch solche Lokale gesucht mit Speibecken.
Ja, ja,
da haben sie den Speibecken hier machen mit Abi-Partys.
Okay, gebucht. Nein.
Ja.
Ja, aber wie lernt man das einzuschätzen? Also ich könnte das gar nicht genau sagen, weil es war mir irgendwann klar. Ich habe einmal massiv über die Stränge geschlagen, habe irgendwie so einen Tag Filmriss und da war mir klar, okay, erst mal zwei Jahre kein Uso mehr. Und aber auch einfach, okay, ich weiß jetzt, wo so der Pegel liegt und dann ist gut.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin selber so ein bisschen Jack und Hyde. Also in der Regel habe ich, glaube ich, einen sehr guten Umgang mit Alkohol. Ich trinke eigentlich während der Arbeit nie.
Mhm.
Ganz selten mal ein Glas mit jemandem, aber eigentlich, das mache ich nicht. Also das
ja, klar.
Ist nie gegenüber dem Gast. Wenn der was uns einlädt, dann lassen wir den das nicht merken und bedanken uns und trinken einen Stoß mit dem Champagner an.
Mhm.
Und, oder haben irgendwie einen Shot oder der wird dann gefaked oder irgendwie gemogelt oder, weil ich trinke eigentlich keinen Alkohol mehr. Also ein bisschen Champagner, das ist kein Alkohol. Das zählt jetzt
ja, nicht. Ja, es läppert sich auch zusammen, so Kleinigkeiten.
Ein kleiner, guter Bourbon, das jetzt muss ja nicht katholisch sein.
Ja.
Ein halbes Feier, ein Bier, es soll nicht katholisch sein, aber eigentlich trinke ich keinen Alkohol. Ich bin katholisch. Aber in der Regel trinken wir keinen Alkohol. Und zum Beispiel, ich habe auch zu Hause, ich habe, glaube ich, nie wegen... Also bis vor jetzt sind wir umgezogen, haben eine etwas größere Wohnung, jetzt habe ich eine Homebar. Aber ich hatte nie richtig Alkohol zu Hause und ich trinke nie Alkohol zu Hause.
Ich auch ganz selten. Und wenn, dann halt nur zusammen mit Freunden.
Genau, wenn Gäste da sind.
Genau.
Wenn jetzt jemand
kochen
und so, dann gibt es Alkohol. Und für mich ist Alkohol immer, hat immer was mit Gesellschaft zu tun. Ich habe Alkohol noch nie, also auch wenn ich jetzt allein, ich habe das ganz, ganz selten mal gehabt, hier im Büro, abends vielleicht so ein Glas. Ich meine, hier stehen ein paar hundert Flaschen Whisky in der Schränke.
Ich habe manchmal Bock auf Whisky, genau. Einfach nur wegen
so ein Glas
Geschmack.
Das mache ich mittlerweile aber auch erst seit 2-3 Jahren.
Ja.
aber nie viel.
Ja, und ich denke, das ist halt auch wichtig. Also Alkohol in Gesellschaft oder ist auch ein anderes, andere Herangehensweise in den Konsum als Alkohol alleine.
Und es ist ja tatsächlich so eine, wie gesagt, über diese ganzen Kulturformen, wie man Alkohol genießt, hat es, glaube ich, sehr viel mit Gesellschaft
zu tun. Wie eigentlich alle Drogen, oder? Also ich wüsste jetzt keine Droge, die irgendwie historisch belegt ist, die man unbedingt alleine nehmen muss.
Was denn, spritzt man Heroin zusammen, oder?
Ne, Heroin ist ja nicht historisch belegt.
Ach so, okay, wusste ich nicht.
Also Coca-Blätter werden gekaut oder so, aber das macht man auch in der Gruppe.
Der Mann hat Ahnung.
Ich kenne klar, hallo.
Okay, ich hab's früher,
egal. Also daher glaube ich, das ist das Problem, wie bei allem, was irgendwie gesellschaftlich negative Folgen hat, ist immer das Problem im Kontext. Wenn ich irgendwelche anderen Sachen überspielen will, ist es schlecht. Und wenn ich das halt in einem sozialen Kontext nutze, um gemeinsam was Schönes zu erleben, ist es gut, ist es okay.
Mhm. Das habe ich halt für mich, ich hab nie alleine, das mag ich nicht. Weiß nicht, ich könnte nie zu Hause bewusst mich auch betrinken. Also ich kenne Leute, ich lese das auch oft, wir kriegen natürlich viele Zuschriften so von Leuten, die sich für Alkohol interessieren, also gar nicht jetzt wir, aber auch die Bar und ich schon länger und natürlich jetzt auch Bildungstrinken. Und dann kriegst du mal schon mit, dann erzählen mir Leute, wie die zu Hause dann sich so 2-3 Old Fashion und was mixen, wo ich denke, wow, das, also ich schätze, das tut mir jetzt leid, ich denke dann manchmal schon, oh, das ist aber an der Grenze, also wenn man das so alleine, also die machen das auf der einen Seite, sagen sie, ich interessiere mich für den Genuss, ich will die Aromen, aber ich finde es dann schon, wenn ich so die Anzahl erinnere, wo ich denke,
aber das ist
ja, war vielleicht schon ein bisschen viel.
Ja, naja, also weiß nicht, wenn ich, manchmal habe ich auch so das Ding, dass ich halt rumprobieren will, mit welchen Verhältnissen oder welchen Spirituosen was am besten ist. Dann mache ich auch 2-3 Drinks in der Rumbar, aber das hat auch ein bestimmtes Ziel, einen bestimmten Zweck. Und ansonsten
habe ich die Verlegenheit, komme ich halt nicht, wenn ich das probieren will, mache ich das hier.
Ja, klar.
Sieht das so aus wie Arbeit, dann ist das so halt offiziell.
Bei alleine trinken ich gleich dieses Bild von irgendwelchen traurigen Filmen, wo Leute dann alleine in ihrer schlecht beleuchteten Wohnung sitzen und sich die Kante geben und am nächsten Morgen tot aufgefunden werden. Also, das macht einfach keinen Spaß. Das ist gar nichts, was ich will.
Okay. Also, was ich so merke an der Bar, also ich finde, wir haben zu einem sehr großen Anteil, finde ich, sehr tolle Gäste, die da sehr immer sehr interessiert und mit sehr viel Fachwissen, also die einfach sich auch für die, interessieren sich wirklich für den Genuss. Und das schätze ich sehr. Andererseits finde ich halt, eine Bar hat immer, ich finde, sie hat immer zwei Facetten und das unterscheidet eine Bar sehr von einem Restaurant. Mhm. Oder von einem, bestimmt gar nicht, ein Restaurant auch immer mehrere Facetten, aber in der Bar gibt es Leute, die kommen und das werden ja immer mehr und das mag der Bartender, glaube ich, auch sehr. Das ist natürlich so ein bisschen Kompliment für seinen Job. Es kommen Leute, die sich sehr für die Getränke interessieren.
Ja.
Die trotzdem zusammenkommen mit ihren Gästen und auch Spaß haben wollen und sich natürlich auch berauschen. Und der Effekt wird natürlich sein, dass man am Ende des Abends das Lokal etwas entspannter fährt, als man gekommen ist und mal gute Laune hat. Aber eigentlich kommen sie um Genuss in Form von Alkohol zu erfahren.
Und da ist ja, glaube ich, die Preislage auch schon ein guter Vorfilter, weil zum Saufen komme ich nicht hierher.
Das kann man machen, aber...
Kann man machen, wenn man sehr neureich ist, vielleicht.
Ach, das will ich noch altes Geld.
Wie eine Dublone.
Genau. Ist das Gold? Nehmen wir auf. Wir haben einen schlechten Umrechenkurs. Kapp ist die Kokslage.
Bestellen wir die Exchange Rates ins Fenster.
Genau. Aber auf der anderen Seite hat eine Bar ja auch immer so diesen Moment, dass wirklich einfach Leute reinkommen und dann, ey, die einfach so mehr auf diesem Spaß und Entertainment... Spaß drin, ja. Das ist einfach das Wochenende, man sagt, gib mal einen Gin Tonic. Und laber nicht so viel und mach mal. Und
ich finde das ein bisschen schade, wenn das so die Art ist.
Ja, aber es gibt so Leute, da gibt es Leute, die das natürlich also unangenehm und prollig und schlecht machen. Aber ich finde, es gibt auch so, die haben dann immer so ein bisschen mein Herz. Es gibt auch Leute, die das ist okay, die sich jetzt nicht irgendwie den Mörderkopf darüber machen müssen, was sie trinken, wie aber trotzdem Freunde und sagen, ich nehme Gin Tonic. Für die ist mehr der Vordergrund, dass sie jetzt ausgehen, sich vergnügen, vielleicht die Musik und die Atmosphäre genießen und schöne Menschen um sich rum haben. Und Herr Bauer ist ja da. So
prima.
Also Sanne natürlich, also 1A Gesellschaft genau richtig, hier, also top. Ne? Schöne Menschen um uns rum.
Ja.
Und die einfach so die Atmosphäre aufsaugen und für die sich auch berauschen an all diesen Sachen und am Alkohol. Natürlich nicht sich komplett betrinken, sondern einfach
nur. Ich glaube, das ist genau das Ding. Ob es Selbstzweck ist, ob ich nur Alkohol konsumiere, um den Alkoholrausch zu kriegen, oder ob es ein Teil dieses ganzen Genussdingens ist, wo halt auch irgendwie Leute und Umgebung dazugehören und vielleicht Musik und Licht und überhaupt diese ganze Stimmung, dieses Wohnzimmer ähnlich, dieses Loungige oder eben in der, keine Ahnung, vielleicht in der Kiezbar eher so, alles ist laut, überall sind Leute und aber das ist eben nicht nur der Zweck, ist, ich gehe da jetzt hin, um Alkohol zu trinken. Oder ich trinke Alkohol nur, um diesen Rausch zu kriegen.
Ja. Und dann habe ich durchaus Momente, also Ich muss ja gestehen, in meiner normalen Woche, die ist natürlich anders als bei den, bei vielleicht dem normalen Arbeitnehmer, der montags bis freitags arbeitet. Und da ist das Programm ja oft so dann am Wochenende einmal voll.
Deine Arbeitszeit fängt wann an? Nachmittags irgendwann?
Nee, das ist unterschiedlich. Manchmal morgens, abends, wie auch immer. Immer.
Immer.
Immer. Okay. Nach neun, das ist lustig, ich habe mich mit meinem Steuerberater unterhalten, weil nach neun, den neuen Arbeitszeitgesetzen und der Mindestlohnverordnung müssen alle Arbeitsstunden erfasst werden.
Ja.
Und ich habe gesagt, und der sagte, ich, also als Geschäftsführer auch, ich sage, bitte.
0 Uhr bis 24.
Ich sage, wie soll ich das machen? Ich stehe morgens auf, gucke mein Telefon, wenn man sich beantworte E-Mails, dann gehe ich, also.
Du brauchst eine Apple Watch oder
einfach. Ja, so. Sowas. Wenn man drauf drückt, ich habe jetzt 10 Minuten, ich habe eine Minute was gemacht für die. Dann haben wir aber auch drei verschiedene Firmen. Also eine in Niedersachsen, dann die Consulting. Wie, dann muss ich habe ihn gefragt, wie geht das?
Might. Ein tolles Tool von zwei Berlinern, die ganz tolles Time-Tracking machen. Geht's auch für iPhone.
Okay.
Kann ich nur empfehlen.
Bildungsträger, hier lernt man das. Das Thema Bildung wird deutlich unterschätzt werden. Und, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ich wollte euch was erzählen. Arbeitszeit. Achso, jetzt weiß ich, Entschuldigung. Mein Tag unterscheidet sich, glaube ich, von den typischen Arbeitnehmern, die natürlich dann oft donnerstags, freitags durchstarten, samstags nochmal richtig unterwegs sind und sonntags vielleicht eher dann vom Tatort einschlafen und den Abend ausklingen lassen. Und montags geht es wieder mit dem Wahnsinn los. Bei mir ist das ein bisschen anders, aber wenn ich dann mal in der normalen Woche, wie gesagt, hier vielleicht ein, zwei Drinks am Abend bin oder kleine Nettigkeiten mit Gästen, aber eigentlich trinkt man nicht. Und in den Tagen, wenn ich in Hamburg eigentlich sozusagen nicht in der Bar bin, dann komme ich meist oder habe ich auch gar nicht so ein großes Interesse auszugehen, weil dann Familie und andere Dinge, aber dadurch, dass ich jetzt relativ viel reise, habe ich immer den Genuss natürlich, man reist dann natürlich mit Gruppen von Bartendern, das ist gefährlich. Das sind so irgendwelche komischen Reisen. Das ist meistens eine gefährliche Crowd, weil die ist natürlich auch schon sehr trinkfreudig.
Ja, klar.
Und da habe ich durchaus Abend, ich glaube, das weiß der ein oder andere auch, der mich kennt, wo wir dann ungebremst gegen die Hand fahren.
BCB.
Und da, das, ich mag das auch. Ich weiß nicht warum. Das ist ein bisschen Jekyll und Hyde. Ich bin so, also ich glaube nicht, dass ich mich daneben benehme oder dass ich irgendwie.
Nee, aber
gut, beim BCB, die achte Flasche Mann, die ich in die Menge gesprüht habe, war nur so lustig, der DJ war ein bisschen entsetzt, aber ansonsten, wir haben halt ausgiebig gefeiert und das kann ich auch. Also ich finde es dann auch schwierig, wenn man nur so, ich liebe Genuss, ich liebe gute Drinks und ich mag auch sehr viel darüber zu wissen. Ich mag das natürlich aus zwei Dingen, weil ich es auch wieder verkaufen muss, bin ich lieber in der Position, dass ich mehr weiß als mein Gegenüber. Das ändert sich natürlich von Zeit zu Zeit. Jetzt ist, dann gibt es wieder die Zeit, wo der Feind mehr aufholt, also der Gast. Und dann muss man selber wieder mehr nachlegen und so. Und aber ich mag auch tatsächlich, und da steht, aber ich habe überlegt, enden solche Abende so, weil ich mich am Alkohol berausche? Ich glaube, ich hab gesagt, nee, ich glaube, die Berauschung liegt an der Feier.
Ja, ich glaube auch.
An dem Gemeinsamen. Und dann ist das einfach so ein Resultat, was dann manchmal. Und das ist definitiv zu viel. Also ganz sicher. Also ich glaube, dass ein Großteil der Bildungstrinker nach WHO ist eh durch. Also das dürfen wir an Alkohol trinken, zwei Glas Rotwein die Woche.
Ja.
Also sämtliche Hörer dieses Podcasts gelten nach Welthungerorganisation, ich weiß nicht,
Welt
Human.
Weltgesundheitsorganisation, World Health Organization. Ja. Aber da siehst du halt auch so schön, wenn du nach Portugal gehst oder so, da wird halt am Tag irgendwie 3-4 Gläser reingetrunken, einfach zum Essen und normal und zum Mittagessen, dann nachmittags trifft man mal Freunde, dann abends nochmal 2 Gläser. Und das ist kein Problem. Und wenn ich es einfach so trinken würde, wäre ich Alkoholiker. Und es kommt total auf den Kontext an. Also, ja. Aus welchen Gründen trinke ich? Zu welchem Zweck trinke ich? Ich glaube, das ist das Einzige, was wirklich wichtig ist.
Zu welchem Zweck trinkst du?
Ich trinke eigentlich immer in Gesellschaft. Und dann tatsächlich wegen der neuen Geschmäcker, neuen Erfahrungen. Oder auch der alten Erfahrungen, weil ich sie mag. Also es sind einfach diese Kombination aus Gesellschaft und lustigen Geschmackserlebnissen, gerade in Kombination mit einer schönen Bar, wo auch die Bartender cool sind und denen reden kann, das ist so ein Gesamtpaket, das ich sehr gut finde.
Und das halt, ich glaube, das ärgert mich sehr, weil wenn ich so Alkoholdiskussionen verfolge, so politisch, dass das so außen vor gelassen wird, dass halt, ich glaube, das, was wir machen, als Teil dieser ganzen Kulturform Bar, ich finde, die gibt dem Genuss von Alkohol da so viel mehr Facetten. Jetzt kann der das negativ sieht, natürlich sagen, ja, dadurch wird es nur kaschiert und am Ende des Tages wird man nicht.
Ja, aber die Leute,
aber ich finde nicht. Ich glaube, es wird viel bewusster und es wird viel.
Ich glaube, die Politik beschäftigt sich vor allem mit den extremen Fällen, weil die am sichtbarsten sind und natürlich auch den größten Impact haben. Und da müssen die auch öfter mal Augenmaß beweisen.
Ich finde es zum Beispiel, also ich finde es so, ich glaube, es ist einfach, also ich habe ja selber 3 Kinder und ich bin dann gespannt, wenn die mal anfangen zu trinken. Also vielleicht können wir diese Folge, die wir jetzt aufnehmen, dann in, ich will meinem älteren Sohn nichts unterstellen, aber vielleicht spätestens in 6-7 Jahren, dass er noch relativ jung vom Äther nehmen, damit er das nicht hört. Ich glaube, dann wäre er 15.
Trinkst oder 14. Du, weil du es genießt, aber sehr vorsichtig.
Aber seien wir ehrlich, das ist einfach, ich meine, so viel wir darüber, das glaube ich wirklich, je mehr wir es verbannen, weil.
Du wirst auch niemand
jede, nein, und ein Großteil aller Jugendlichen, das haben wir auch, man beträgt sich einfach
zusammen. Wie war es denn bei dir?
Vor den vielen Jahren.
Nicht mit 5, sondern mit 15.
Nicht mit 5.
Nein.
Sehr gut.
Sehr gut.
Wie denn? Deine Mutter hat dir eine Runde Tequila ausgegeben.
Ich glaube, mit 14 war es zur Jugendweihe der erste Cocktail. So unter Elternaufsicht.
Welcher war das? Grüne Wiese?
Ja, was Gutes.
Ja, sowas. Ist dann wieder mal blau oder grün oder rot?
Ich glaube, er war rot.
Sehr gut.
Und naja, dann halt so Bier und Schnaps. Und dann blieb es ganz lange bei Bier und Schnaps.
Unter Elternaufsicht? Unter Eltern.
Nein, natürlich dann nicht mehr. Nee, also es war ganz viel Jägermeister und ganz viel Bier.
Ja.
Und mehr Geld war nicht drin und deswegen blieb es dann da. Später kam dann irgendwie noch billiger Wein dazu und dann teurer Wein und dann Cocktails.
Ja, bei mir waren es auch die Eltern, die mich genötigt haben mit
Bier. Bei mir auch. Bier. Nee, bei mir war das anders. Wir haben Ich weiß nicht, was nochmal jetzt.
Probier doch mal.
Er kennt die Geschichte schon.
Schnell. Okay.
Wir haben irgendwie das Kränzchen gefeiert in Niedersachsen. Das macht man, wenn die Nachbarn heiraten. Dann kommen alle Nachbarn und schmücken das Haus mit einem Kranz. Dieser Kranz muss gebunden werden aus Tannengrün und komischen Blumen. Man trifft sie eine Woche vorher ungefähr und macht das. Und dann ist die Regel so, dass die Herren fahren mit einem landwirtschaftlichen Gerät namens Trecker und Anhänger in einen großen Wald und besorgen das Tannengrün, während die Damen und die Kinder, also die Kinder spielen auf dem Hof und die Damen sitzen in der guten Stube und fangen an, diese Papierblumen zu basteln, die nachher an den Kranz kommen und zwiebeln sich langsam in die Körchen rein. Also klar. Die Damen und die Herren haben natürlich ein paar Bierchen mit. Natürlich nicht der
Trecker. Natürlich nicht der Treckerfahrer.
Und man fährt in den Wald und muss das Tannengrün holen. Und wenn man so 14, 15 ist, dann gilt man als, man darf jetzt mit den Männern mitfahren. Das war bei mir so, ich glaube ich 14 oder gerade 15, weiß ich nicht. Und dann ist es so, dann wurde mir die Aufgabe zuteil, die Tanne zu fällen. Hier ist die Tanne. Also
hier ist die Axt, hier ist die Tanne.
Hier ist die Axt, hier ist die Tanne, fäll mal den Baum. Und ich weiß gar nicht, wie die Regel war. Es war so, du hast so und so viele Schläge frei und wenn du mehr brauchst, musst du einen Schnaps trinken.
Pro Schlag. Das könnte schief gehen.
Und ich dachte, es hört sich ja gut an, so keine Ahnung, 20 Schläge. Das hörte sich, dachte ich, schaffst du ja. Ist ja nicht gut. Hat sie nämlich so auf den Baum gefällt. Das Ergebnis war, der Trecker kam zurück auf den Bauernhof, wo die Eltern, oder auf den Hof, wo die alle, das war kein Bauernhof, aber wo gekränzt wurde. Und der Sohn Jörg Meyer lag oben auf dem Tannengrün. Hat nicht mehr gesprochen. Und die Mutter macht so, was habt ihr mit meinem Sohn gemacht?
Er hat den Baum nicht gefällt.
Der Vater mittlerweile auch schon 3 Bier drin, war so, ja, das ist okay. Ich bin aufgewacht, habe mich übergeben, wurde dann rübergetragen in mein Jugendzimmer und habe mich ausgenüchtert. Bin dann abends irgendwann aufgewacht und dachte, okay.
Okay.
Und dann habe ich...
dann wusstest du, was zu viel ist.
Da gab es eine Pause, da wusste ich, also der Einstieg war sofort zu viel. Und dann gab es irgendwie eine Pause, dann hat man halt so angefangen mit seinen Freunden, irgendwann mal Bier, das mochte ich nicht, weil das bitter war. Dann gab es, am Anfang mochte er das nicht, dann gab es natürlich so diese ganzen Fruchtschnäpse, also... Jägermeister war seinerzeit noch nicht so berühmt.
Ist ja nicht so der Fruchtschnaps.
Nee, wir hatten so rote, also alles so rote, das früher gab es roten oder sauren kam man gerade auch. Das hat man dann mal so heimlich sich dahinter geklitzt und dann mochte man plötzlich doch Bier, dann war es mehr Bier. Und dann kamen sowas wie Jägermeister und Tequila und Kümmerling und wie die alle auch genannt heißen. Und Korn, ganz viel Korn, immer mit Cola und Fanta.
Nicht schön.
Zu Abi-Zeiten war Korn Fanta leider irgendwie das Premium-Getränk. Und also. Wir haben alle dunkle Flecken. Ich würde jetzt gerne eine Geschichte erzählen, dass ich nur mit Champagner aufgewachsen bin. Im feinsten Cognac fast geschlafen und so.
Goldschmuller.
Das ist leider nicht so. Ich hatte aber dafür dann so Kenntnis, dass man wusste, zum Beispiel Beerensen schmeckt gut mit Cola, aber den guten Roche konnte man nicht mixen. Das waren so, das fing seinerzeit schon früher, das hatte nur auf Kornbasis, wusste man gleich, was sich gut mit Fanta mischt und mit Cola und nicht. Und dann ja, ging das so seinen Lauf und irgendwann hat man dann alles getrunken. Okay. Und die übliche Entwicklung.
Aber es ging jetzt um Grenzen.
Und genau, wie gesagt, die Grenze wurde gleich beim ersten Mal überschritten, aber die Frage war ursprünglich für Grenzen und wir kamen jetzt über die Jugend, und ich glaube, es ist ganz normal, dass man als, ja. Man kann das, glaube ich,
nicht.
Ich glaube, das wird immer so sein, egal wie viel man verbietet, das wird immer dieses komische Binge-Mark trinken und so, Binge-Trinken, also viel und so. Ja. Und ich glaube, dass auch wenn man findet auch mal wieder andere Presseberichte, das ist, glaube ich, sehr viel aufgebauscht. Das ist, wenn man dann andere Zahlen sieht, dass es eher alles rückläufig ist und alle Leute irgendwie ganz normal und dann wird aber immer was hochgepusht in der, ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist alles im Rahmen und natürlich wird es immer welche geben, die da irgendwie mal drüber hinwegschießen und
ich denke, je mehr du verbietest, desto mehr machst du es interessant, desto mehr Leute sich auch zum Selbstzweck machen und ich glaube, es kommt am Ende wirklich auf den Kontext an.
Genau.
Und ich finde, es auch Selbstzweck oder ist es Nebeneffekt, Gesellschaft irgendwie soziale Erlebnisse zu verbinden?
Und natürlich, wir merken das dann, wenn wir in der Bar sind, als Barkeeper, es gibt Gäste, die können damit gut umgehen und ich glaube, wir als Barkeeper wissen auch so natürlich einzuschätzen, wie sich mit dem vierten oder fünften oder sechsten Drink natürlich auch das Verhalten des Probanden verändert. Und das ist auch okay. Aber ich glaube, es ist immer ganz toll und solche Leute schätzen wir, glaube ich, auf Dauer, mehr oder irgendwie man mag sie lieber als Gäste in der Bar, die von sich aus so ein natürliches, die das merken und auch selber mal nicht den letzten nehmen, sondern wie gesagt, ich glaube die Kulturform des Rausches, die höchste Kulturform ist, glaube ich, ist Alkohol und ist die Bar und ist, also ich will nicht sagen die Bar, es geht ja auch Wein, also das will ich gar nicht auf die Bar beschränken, aber ich glaube Alkohol ist einfach die über Jahrtausende entwickelte Droge, die Gesellschaft.
Aber es ist vielleicht ein ganz gutes Summary, so nicht den letzten nehmen. Also man wird einmal diese Grenze ausloten.
Und die Frage, trinke ich den noch, sollte immer mit Nein beginnen. Das ist aber auch lang.
Wenn man sich die Frage stellen muss, ist es aber meistens eine gute Idee, Nein zu sagen.
Ja.
Also wenn man anfängt, so, trinke ich den jetzt wirklich noch? Ja, trinke ich ihn besser nicht.
Also ich persönlich, wie gesagt, ich muss das immer trennen zwischen mir privat, wenn ich trinken gehe und meinem Beruf.
Ja.
Und wenn ich privat trinken gehe, ich mag mich auch berauschen und ich trinke dann manchmal auch zu viel, aber ich berausche mich eher an der Gesellschaft und an der Feier und an dem Fest und an der tollen Situation und dann ist Alkohol ein Nebeneffekt, der natürlich dann auch, weil das sind ja ganz toll, das geht ja auch da, gibt's ja ganz viele Rituale, Trinkrituale, Runden trinken, gibt's ja ganz viel Psychologie dahinter und der verfalle ich natürlich manchmal auch gewollt extra, weil ich finde, ich mag
das. Klar.
Ja. Aber ich liebe Genuss, ich mag gute Drinks. Ja. Ich gehe natürlich gerne gut trinken. Also ich fliege jetzt nächste Woche nach New York und freue mich schon darauf, 6 Tage, 7 Nächte lang in mindestens 3 oder 4 Bars pro Nacht. Und jeder so 1 oder 2 gute Drinks über so einen langen Abend. Ich glaube nicht, dass man am Ende des Abends zu viel hat. Und das war auch, ich mag dann solche Abende, wo man die ganze Zeit nur, man ist so ein bisschen auf der Suche nach Genuss und Zerstreuung und hat nette Kollegen und Austausch. Und
ich glaube, Heinz Becker hat mal gesagt, man muss immer wissen, wo der Level ist. Das ist Heinz Becker. Das kann ich jetzt nicht erkennen. Das ist viel zu weit. Wikipedia hat es selber. Das ist ein Stück saarländische Kultur, die ich wünschte, dass sie nicht existiert hätte, aber jetzt ist sie nun mal da. Und da kann man sie auch sich zeigen.
Ich kenne Heinz Becker nicht.
Aber das ist okay.
Okay, das habe ich rausgehört.
Aber man muss wissen, wo der Level ist. Das ist
nicht dein großer Freund. Das
ich auch. Ach doch, es ist also irgendwie schon lustig, aber auch ein bisschen fremdschämen. Anyway. Ja.
Aber
so viel zum Thema Rausch und Limits. Schickt uns mehr Briefe, weil das total spannend ist.
Also Briefe sind irgendwie cool. Vielen Dank, Jan, nochmal an dieser Stelle.
Ihr könnt es noch steigern mit Brieftauben und Tontafeln.
Ich glaube, also Brief ist recht. Das geht auch nicht mehr. E-Mail ist auch okay. Aber das fand ich hier sehr
schön. Ich weiß nicht, wenn es jemand schafft, eine Brieftaube
zu machen. Ich muss jetzt nochmal kurz, bevor du das hier so abschließt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das schon so abgeschlossen haben. Ich muss das nochmal kurz.
Er hat gefragt. Zeit.
Ich weiß, ich muss noch unten arbeiten. Ja. Herr Kappes wird gleich strahlen, oder Kai, es kommt gleich wieder rein. Ja. Achso. Was ist Ihre Thema zum Haltung Genuss und zum Trinken?
Wir sind für Genuss und gegen übermäßiges Trinken.
Jetzt sag mal bitte nicht gegen Trinken, das bin ich auf keinen Fall.
Übermäßiges.
Achso, verstehe. Ja. Ich glaube, schwieriges Thema, Jan. Muss jeder seine eigene Ich glaube, wichtig ist, dass man anfängt, Grenzen zu ziehen.
Ja.
So was man überdenkt. Ich muss gestehen, wir haben hier echt wenig Probleme mit vielen unserer Gäste. Es war dann immer so ein kleines Lesen zu viel, aber es ist immer noch lustig. Es ist nicht so, also schlimm wird es halt, wenn es peinlich ist.
Es gibt ja verschiedene Stufen von zu viel. Es gibt ja, ja. So, eigentlich habe ich mich jetzt betrunken und dann gibt's, ja. Ich bin jetzt komplett dicht, knülle und fall durch die Gegend. Also.
Es ist einfach ein Riesenthema. Wir haben natürlich Gäste, die teilweise 2-3 Mal die Woche kommen und viermal und dann aber auch jeden Abend, also wo man dann vielleicht auch schon mal denkt, wow, jeden Abend, also die verlassen das Haus nie, dass es dramatisch wäre.
Mhm.
Bei jedem Abend 4-5 harte Gymnics und
denkt, das war
fast eine halbe Flasche harter Alkohol. Und Statur oder trainingsmäßig scheint das irgendwie verkraftet zu werden, wo andere auch schon irgendwie zu kämpfen hätten und mit leichter Stützung das Lokal verlassen. Und die machen das mit einer Regelmäßigkeit und einem Lächeln und einer nicht zu erkennenden Schwierigkeit, wo man natürlich schon denkt, aufgrund vieler Feldforschung wäre das vielleicht eine ganze Menge Alkohol, der da so über die Woche getrunken wird. Ist es mein Job, das zu bewerten? Also ich mach's nicht. Also solange es keine augenscheinlichen Merkmale gibt, dass jemand abbaut oder verfällt oder.
Aber wenn sich da jetzt jemand wiedererkennt, vielleicht habt ihr ein Problem, sprecht doch mal mit einem Arzt oder Psychologen.
Das war der Gesundheits- Drogen.de.
Hallo? Also Drogen sind okay, solange sie in Maßen
und im richtigen
Kontext genossen werden. Zum Beispiel in dieser Bar und Alkohol, genau.
Ja. Nein, ja, ich glaube, es ist, wieder, ich kann da gar nicht so viel zu sagen.
Ich glaube, es gibt keine abschließende Antwort. Das muss jeder für sich selbst auch abmachen, ausmachen.
Ich kann nur behaupten, wie gesagt, ich selber trinke gerne auch mal ein zu viel. Was heißt gerne, aber es passiert
mir selten,
auch.
Selten, aber
wenn. Selten, ist nicht so oft, aber wenn, ist es auch schon mal passiert. Und ich hatte auch Abende oder Morgen, wo man sich sehr ärgert, wo man sich nicht mehr an alles erinnert. Schlimmste ist immer der Filmriss.
Ja.
Wenn man nicht mehr alles war, ja, Susanne grinst. Das ist so. Wenn man nicht mehr, das ist ein so unwieder, das ist so ein schlimmes Gefühl. Und ich hatte
es ja, nur einmal. Ja, halt, du merkst es eigentlich vorher schon, aber erst hinterher wird es dir bewusst.
Ich hab's noch nie vorher gemerkt.
Also vielleicht habe ich auch in der Jugend, also in der, nicht Jugend, okay. Aber in der jungen, erwachsenen Zeit, als ich angefangen habe als Barkeeper, irgendwann auch so dieses, ich glaube, das sind auch noch Grenzen, die man berufsmäßig, weiß ich nicht, also man ist dann genau schon mal all in.
Ja, man muss sie auch mal erreichen.
Man muss ja auch mal Konsumerseite verstehen, genau. Und dann war es aber wirklich all in. Also das.
Aber ich finde, ich habe ja auch gesagt, einmal reicht es auch. Also einmal habe ich wirklich massive Schränke geschlagen und hatte einen Riesenfilmriss. Und dann
nur einmal und seitdem nicht mehr?
Seitdem nicht in diesem Maße. Also ich hatte schon ein paar Mal so ein bisschen Lücke, aber nicht so krass Filmriss wieder.
Na, und auch selten. Also sehr fähig war ich nicht. So sehr fähig, sofort. So
mit es
sofort
macht auch keinen Spaß, wenn du am nächsten Morgen irgendwie aufwachst, geht den ganzen Tag scheiße.
Das ist ja meistens nur ein Tag.
Ja, oder 2 Tage. Oder
ist ja, und dann trifft man die Leute, die haben die Geschichten erzählt.
Ja.
Dann geht's dann also, auch eine Woche schlecht.
Deshalb, weil das Eigeninteresse einfach irgendwo wissen, wo der Limit ist, das Level ist.
Ja.
Ja. In diesem Sinne.
So, wann machen wir, jetzt muss ich sie lügen, schaffen wir nächste Woche noch ein Bildungsring?
Müssen ja.
Ich fliege ja schon mal.
Ich habe ja nichts vor.
Okay, ich gebe alles. Ich verspreche eine Folge aus New York oder zumindest.
Hier, wir haben uns auf.
Zumindest einen Teil einer Folge oder wie auch immer. Bildungstrinken aus der Metropole des Manhattans.
Sehr schön.
Ja. Sehr schön.
Kriegen wir hin.
Genau. Dann.
Okay.
Trinken wir jetzt noch? Nee, ich gehe jetzt runter. Ich trinke.
Nee,
ich habe ja gesagt, ich trinke nicht während der Arbeit, genau. Sollte ich auch nicht vorher trinken.
Aber wir trinken während deiner Arbeit, das passt.
Das ist okay, ihr sitzt vorm Tresen, eben bitte mit Maß.
Ja, natürlich.
Werd da ein Auge drauf haben.
Ein Maß Gin bitte.
Auf euch.
Ja, klasse. Nein, okay.
Sehr schön. Tschüss, Susanne. Vielen Dank für die Betreuung der Technik.